Ja, in der Mitte des christlichen Glaubens und damit in der Mitte der Verkündigung am Karfreitag steht ein eigentlich ja ganz furchtbares Geschehen, das Kreuz. Und mancher mehr Außenstehende hat sich ja schon gefragt, warum ausgerechnet das die Mitte der Verkündigung ist. Und warum nicht zum Beispiel etwas, das die Menschen für viel spektakulärer und auch einladender halten, etwa als Jesus dem Sturm gebot und sagte, verstumme, oder als er Lazarus von den Toten auferweckte, oder als er Tausende von Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt machte. Jesus hat doch so viele Wunder getan. Warum also stellt man nicht die in die Mitte der Verkündigung? Nun mag ja all das für einen neu hinzukommenden viel augenfälliger und eindrücklicher sein, aber es ist eben nicht die Mitte. Die Mitte des christlichen Glaubens ist das Kreuz. Mittelpunkt ist ein Bild des Leidens, das wir immer wieder betrachten müssen. Eine Krone voller spitzer Dornen auf den Kopf gedrückt, 10 Zentimeter lange dicke Nägel durch Hände und Füße geschlagen, unheimlicher Durst, rasende Schmerzen, Fieber, Atemnot, Todesangst. Die Kreuzigung war die schlimmste und erbärmlichste Hinrichtungsart der alten Welt. Und die musste der Sohn Gottes erleiden. Und dieses Kreuz, Zeichen der schändlichsten Hinrichtungsform, dieses Kreuz ist gleichzeitig das Siegeszeichen der Christen, dass sie aufrichten können gegen die Macht des Todes, gegen die Trauer, gegen die Ausweglosigkeit an den Gräbern dieser Welt. Wenn wir auf das Kreuz sehen, dann glauben wir buchstäblich gegen alle Anfechtung. Und Paulus, der größte Missionar, den die Christenheit je gehabt hat, der wollte nichts anderes predigen als den gekreuzigten Herrn. Und wie ist das mit uns, die wir in dieser Gemeinde Dienst tun? Wer Wort Gottes predigt, der muss sich immer wieder fragen, ob er denn auch wirklich den gekreuzigten Herrn und nur den gekreuzigten Herrn predigt. Die Juden fordern Zeichen, sagt Paulus, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist das Kreuz Christi. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Johannes 19, die Verse 16b bis 30. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Soldaten 1 Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voller Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Herr, nun wollen wir dich bitten, dass du uns ein wenig in das Geschehen mit hineinnimmst und uns ein bisschen von dem verstehen lässt, was du für uns getan hast. Segne du das Reden und das Hören. Amen. Ja, zu diesem Text ein erster Gedanke. Jesus, der Gekreuzigte, will unser König sein. Mancher hat den Karfreitag ja schon missverstanden als einen Tag, an dem es um das Mitleiden und um Trauer, um Gefolterte und Gemarterte geht. Und mancher hat dann den Karfreitag in Verbindung gebracht mit all dem, was Menschen heute quält: Gewalt, Unrecht, Ausbeutung und so weiter. In weltlichen Veröffentlichungen lesen wir ja auch oft davon. Das Johannesevangelium sieht den Karfreitag ganz anders. Das Leiden Jesu hat mit den Leiden dieser Welt nichts zu tun. Das Leiden Jesu war ganz anders. Jesus hat das Kreuz gewollt, mit voller Absicht gewollt. Er hat sogar gesucht. Jesus nahm das Kreuz freiwillig auf sich. Und das ist das Staunenswerte und das Unerhörte am Evangelium. Und das können wir in seiner vollen Tragweite wahrscheinlich nie begreifen. Wir können nur staunend, anbetend und gleichzeitig demütig vor diesem Geschehen stehen. Jesus hat das Kreuz gesucht. In unserem Text berichtet Johannes, dass Pilatus Jesus überantwortete. Das war so ein Ausdruck aus der damaligen Gerichtssprache. Er wurde überantwortet und sie nahmen ihn und er trug sein Kreuz. Jesus ist aber gar nicht nur ein willenloses, gequältes Opfer. Jesus handelt bei allem auch noch selbst, freiwillig, nicht widerstrebend. Selbst im Tode bleibt er der Handelnde. Wir lesen in der Schrift natürlich auch von den Kämpfen, die Jesus gehabt hat. Er war ja, wie Luther es ausgedrückt hat, gleichzeitig wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch. Wir lesen von seinem Zögern. Wir lesen von seinen Anfechtungen. Wir lesen von den Angriffen Satans, der nicht will, was da kommen soll. Und menschlich gesehen sind solche Anfechtungen ja auch eigentlich selbstverständlich. Wenn uns zum Beispiel eine schwere Krankheit trifft, ist das ja schon schlimm genug. Und sterben kann uns bestimmt große Angst einjagen. Aber bei Jesus war das ja noch mehr als nur sterben. Es war ein Ausgeliefertsein an die dunklen Mächte der Finsternis als das Opfer, das deine und meine Schuld wegträgt. Der Kreuzesbalken, den Jesus erst hinauf nach Golgatha trägt und an dem er dann hängt und sein Leben austaucht. Der Kreuzesbalken ist ja nicht nur einfach so ein Stück Holz von vielleicht 50 Kilo, an dem da ein Mensch hängt. An diesem Holz, da hängt deine und meine Schuld. Da hängt dein und mein Versagen. Da hängt dein und mein Hass. Dein und mein früheres oder vielleicht auch noch jetziges Nein zu Jesus. Deine und meine Trennung von Gott. Und da hängt auch unsere fromme Täuschung. Da hängt die Maske, die wir oft vor anderen aufsetzen. Da hängt einfach alles, was uns hindert an ewiger Gemeinschaft mit Gott. Um unsere Schuld geht es da am Kreuz auf Golgatha. Ich weiß gar nicht, ob mir das eigentlich immer klar ist, dass ich da eigentlich hängen müsste. Gott übt Gericht an seinem Sohn, damit er es nicht an mir üben muss. Ungeheuerlich und in seiner ganzen Tragweite kaum nachvollziehbar. Da hängt Jesus nun mitten zwischen zwei Verbrechern, mit denen man ihn doch nun wirklich nicht vergleichen kann. Und dieses Schild über seinem Haupt mit den Buchstaben INRI, also Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden, dieses Schild ist natürlich auch noch ironisch gemeint. Pilatus, der das angeordnet hat, der kann ja gar nicht wissen, dass er damit genau das ausdrückt, was der Wahrheit entspricht und was in allen Sprachen der Welt verkündigt werden muss. Nämlich, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Christus, der Erlöser, der Heiland, der König der Juden und der König der Welt. In gewisser Weise weissagt Pilatus da gegen seinen Willen. Und dadurch, dass Jesus da hängt, holt er uns aus einem leeren Leben, das in sicherer Verdammnis enden würde, aus einem Leben in der Gottesferne, heim in seinen ewigen Frieden. Und dadurch wird Golgatha, eine ansonsten gemiedene Hinrichtungsstätte, irgendwo auch zum Heiligtum. Ein Ort des Grauens, ein Ort des Ekels, ein Ort des Abscheus wird zu einem Ort der Rettung für viele, weil Jesus, der König, dort die Welt überwindet und Hölle, Tod und Teufel besiegt. Jesus, der Gekreuzigte, will unser König sein. Ein zweiter Gedanke. Jesus, der Gekreuzigte, ist die Erfüllung der Schrift. Für mich ist es immer wieder zum Staunen, wie zuverlässig die Bibel ist und wie wörtlich man sie nehmen darf. Die Evangelisten haben damals, zur Zeit der Kreuzigung, den großen Zusammenhang noch nicht gesehen. Die Geschichte der Emmaus-Jünger beispielsweise später nach Ostern, die macht das deutlich. Die Evangelisten haben die großen Zusammenhänge erst später bemerkt. Sie haben erst viel später gesehen, wie der ganze Leidensweg Jesu schon hunderte von Jahren vorgezeichnet war in den Propheten. Wir haben am vorigen Sonntag davon gehört und heute hat es die Lesung aus Jesaja 53 bestätigt. Alles kam so, wie es vorausgesagt war. Und auch Jesus selbst hat ja immer wieder auf die Schrift und auf ihre Gültigkeit hingewiesen. Das heißt, Jesus, der Gekreuzigte, ist tatsächlich die Erfüllung der Schrift. Das Kreuz auf Golgatha ist etwas anderes als die Mahnkreuze, die man heute hier und da sieht. Der Mann am Kreuz, der geht einen ganz anderen Weg als die vielen, die heute wie damals Unrecht erdulden müssen. Der Weg des Mannes am Kreuz ist in gewisser Weise sogar ein feierlicher Weg, vielleicht wie bei einer Prozession. Da geht doch letztlich der hohe Priester, der die Sünde der ganzen Welt sühnt. Das Kreuz auf Golgatha ist nur aus einem einzigen Grunde aufgerichtet worden. Deine und meine Schuld sollte dort getragen werden, wurde dort getragen und wurde dort gebüßt. Und all das, was um das Kreuz herum geschieht, auch die in unseren Augen vielleicht kleinsten Nebensächlichkeiten, all das ist nicht zufällig. Das Würfeln um das Untergewand zum Beispiel, der Durst und so weiter. Habt ihr übrigens schon mal darüber nachgedacht, was das Verteilen der Kleider für Jesus bedeutete? Ich habe eigentlich nie mir besonders Gedanken darüber gemacht, bis ich kürzlich davon gelesen habe. Das Verteilen der Kleider, des Untergewandes also und des Obergewandes bedeutete doch, dass er völlig ohne Kleidung am Kreuz hing. Auf keiner der Kreuzesdarstellungen sehen wir das. Denn so zu sehen zu sein, bedeutet ja, dass einem die letzte Ehre genommen wird. Völlig entwürdigend. Und das kann man nicht nachbilden. All das, was im Zusammenhang der Kreuzigung geschieht, ist nicht zufällig. sondern steht schon lange seit Anbeginn der Welt mit im Plan Gottes. Und man kann es nachlesen im Alten Testament. Und all das war auch nötig. Abraham zum Beispiel, der so glauben konnte, dass er bereit war, seinen Sohn für den Herrn zu opfern. Abraham scheiterte an seiner Sünde vor Gott. Oder David, ein mächtiger Mann, der auch so viele tiefgründige Glaubenslieder verfasst hat. David scheiterte an seinem bösen Herzen. Und so könnten wir jetzt weitere Beispiele nennen. Salomo, Jesaja, Jeremia und so weiter. Wir könnten noch viele nennen. Alle scheiterten an ihrer Sünde vor dem Herrn. Genau wie du und ich heute. Und deshalb und nur deshalb hat Gott seinen einzigen Sohn dazu bestimmt, Schlachtopfer zu sein für die Sünde einer ganzen Welt. Gott hat nur eines im Sinn. Drückt die Schrift einmal so aus, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Schrift ist von Anfang an voll davon. Und auch in Franks Predigt am vorigen Sonntag haben wir wieder davon gehört. In Offenbarung 5, da wird uns eine wunderbare Szene geschildert. Gott sitzt auf dem Thron und vor ihm liegt ein Buch mit 7 Siegeln. Und dann wird gefragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und Johannes, dem das alles offenbart wird, der weint, weil offensichtlich niemand würdig ist. Und da tröstet ihn ein Engel und sagt, der Löwe von Juda hat alles schon überwunden. Und dann sieht Johannes den Löwen von Juda, ein geschlachtetes Lamm. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob, steht in Offenbarung 5. Jesus, der Gekreuzigte, ist die Erfüllung der Schrift. Und ein drittes ist mir wichtig. Jesus, der Gekreuzigte, hat es vollbracht. Manch einer unter uns hat das schon miterlebt. Oft ist das ein schlimmer Augenblick, wenn ein Mensch stirbt. Dann nämlich, wenn keine Zukunft, keine Hoffnung mehr für ihn da ist. Aber auch das hat schon mancher erlebt. Es kann ganz anders sein, wenn ein Mensch stirbt. Dann nämlich, wenn er hineingeht in den Frieden Gottes. Viele Menschen haben heute keine wirkliche Zukunft und Hoffnung und spinnen Träume, die letztlich doch hohl und leer sind. Und deshalb frage ich einfach mal, wie sieht das mit deiner und meiner Zukunft und mit deiner und meiner Hoffnung aus? Der Weg am Kreuz, der endet in gewisser Weise mit einem Triumphruf. Es ist vollbracht. Ein einziges Wort steht da im Griechischen, vollbracht. Und was dieses Wort alles beinhaltet, vollbracht. Das heißt, der Mann am Kreuz ist an sein Ziel gekommen. Dieser Ruf, es ist vollbracht, der will dich und mich teilhaben lassen an seinem großen Sieg. Und was ist vollbracht? Der Ruf meint, dass der große Heilsplan Gottes mit dem Ziel der Erlösung der Welt nun vollbracht ist, ausgeführt ist. Die Hölle hat ihre Macht verloren. Der Tod kann dich und mich nicht mehr von Gott trennen. Die Sünde kann mich nicht mehr hinunterziehen in den Abgrund der Verlorenheit. Das Kreuz ist dafür das Pfand. Ich brauche mich nur in die Hände Jesu zu geben und ihm nur bedingungslos zu vertrauen. Das ist das Einzige, was ich selbst dazu tun kann, aber letztlich auch dazu tun muss. Nun kann man sich ja auch sein ganzes Leben lang quälen und versuchen, sich selbst zu bessern. Vergeblich. Wie sehr hat Luther sich bemüht, durch eigene Anstrengungen einen gnädigen Gott zu bekommen? Vergeblich, hat er festgestellt. Man kann sich mühen, abrackern, quälen, ja wie die Mönche im Mittelalter sich kasteien, aber man kommt nicht zum Ziel. Ich denke an dieses Lied, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Da heißt es, wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Als ich mich ihm überlassen, dann ist es auch für mich vollbracht. Ich weiß nicht, ob jemand unter euch ist, der gern Kreuzworträtsel löst. Dann stößt man immer wieder auf den Namen eines Missionars unter den Eskimos. Schon mal gehört? Hans Egede heißt er, kommt in jedem dritten Kreuzworträtsel vor. Dieser Hans Egede, der hatte lange unter den Eskimos gearbeitet und immer wieder darüber geklagt, dass ihre Herzen so hart waren und dass sie das Wort Gottes absolut nicht aufnehmen wollten. Und über all dem starb dann auch noch seine Frau, dann wurde er selbst krank und musste zurück. Nichts erreicht. Nach ihm kam dann ein anderer Missionar, der hieß Hans Beck. Und bei einem abendlichen Gespräch, da las er einem Eskimo den Gebetskampf Jesu in Gethsemane vor. Und dieser Mann war so bewegt, dass ihm die Tränen über das Gesicht liefen und er sich die Geschichte noch einmal und noch einmal vorlesen ließ. Ihm war klar geworden, es war auch für ihn vollbracht worden. Egedes Missionsarbeit war also nicht vergeblich gewesen. Viele Missionare haben das ja auch erlebt. Sie konnten nicht ernten, aber die, die nach ihnen kamen, die konnten es. Aber zurück zu uns. Ist uns das eigentlich auch bis ins tiefste Innere klar, dass Jesus es für uns vollbracht hat? Ich kann nichts dazu tun, so sehr ich mich auch mühen und abrackern mag. Ich kann es nur annehmen, umsonst, gratis, geschenkt. Ohne Jesus falle ich ins Bodenlose und bin verloren. Karfreitag hat den Weg zu Gott freigemacht, aber man muss auch bereit sein, ihn zu gehen. Die Botschaft des Karfreitags, die will uns zurufen, es ist vollbracht, der Weg ist frei. Darum lass dich versöhnen mit Gott. Geh zum Kreuz, dort ist auch für dich bezahlt worden. Ich denke manchmal, wir meinen das alles schon viel zu gut zu wissen. Und solches Wissen mag uns vielleicht schon etwas so Selbstverständliches und Gewohntes geworden sein, dass es unser Herz letztlich gar nicht mehr so richtig erreicht. Deshalb wünsche ich mir so, ich könnte es jedem von uns, mich eingeschlossen, wieder direkt ins Herz schreiben. Jesus, der Gekreuzigte, will auch dein König sein. Jesus, der Gekreuzigte, ist der Erfüllung der Schrift. Und Jesus, der Gekreuzigte, hat es auch für dich vollbracht. Amen.